Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön und so weiter geht dieses Lied, gell? Sie haben es vielleicht ein bisschen im Ohr. Naja, oft vielleicht, hoffentlich ist es lustig und schön, so eine Seefahrt. Manchmal kann sie aber auch ganz schön turbulent sein vielleicht oder gefährlich, so eine Seefahrt. Weißt du, wie sind Sie schon mal auf der See unterwegs gewesen? Immer gemütlich, immer schön, immer lustig oder auch schon mal ein bisschen wackelig oder schwankend, mit einer Fähre oder so. Ich erinnere mich dran, wenn man mit großen Schiffen unterwegs ist, ist man ja meistens eher ruhig unterwegs. Aber ich erinnere mich dran, als wir mal im Urlaub waren in Holland, segeln. Da kam auch mal ein Sturm und hat dann geschwind mal kräftig uns da unser kleines Segelboot in die Mangel genommen und mal gezeigt, was der Sturm so kann. Und dann hat es ordentlich gepeitscht, da gab es keine Kombüse oder irgendwas, Kajüte, wo man sich Unterschlupf suchen kann, sondern man ist schon einfach nass geworden, im Wind, im Sturm gesessen. Und obwohl das Wasser nicht tief war dort in Holland, auf den Seen dort, war es eine Erfahrung, die, naja, schon auch prägend war, sage ich mal. Hätte ich an dem Tag im Urlaub jetzt nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht haben Sie das so ähnlich auch schon mal ein bisschen erlebt, wie so ein großes Schiff auch ins Schwanken kommen kann, wenn der Wind aufkommt oder die See stürmisch wird. Eine Seefahrt, die ist für Jesus das Ende eines anstrengenden Tages. Es ist quasi das, was er zu Feierabend macht. Und ein bisschen ist vielleicht auch die Ruhe nach den vielen Menschen, zu denen er gesprochen hat an dem Tag. Den ganzen Tag hat er gepredigt. Schon den ganzen Tag steht er auf dem Boot zum Predigen, weil das geschickter war, weil von dort aus alle zuhören konnten, damit möglichst viele ihn hören konnten. Und jetzt am Abend des Tages ist er müde. Ja, liebe Gemeinde, Predigen macht müde, kann ich Ihnen sagen. Zumindest macht es Jesus ganz besonders müde. Und deshalb legt er sich hin und schläft. Warum? Weil Jesus ganz Mensch ist. Weil auch er müde ist nach einem anstrengenden Tag. Und weil eben Menschen müde werden abends nach einem vollen Tag. Und dann kommt die Seefahrt. Unser Predigtext, Markus 4, 35 bis 41. Und da heißt es so: Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte eine tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Liebe Gemeinde, diese Geschichte kennen Sie wahrscheinlich, gell? Schöne bildliche Geschichte, Jesus mit den Jüngern im Sturm. Er schläft und dann wacht er auf, lässt sich wecken und beruhigt die See. Ich will mit euch heute Morgen die beiden Fragen ansehen, die die Jünger in diesem Abschnitt stellen. Denn die beiden Fragen zeigen uns nämlich, wie die Jünger Jesus erleben. Die haben beide nämlich damit zu tun, wer Jesus ist. Und ich habe sie mal so formuliert, dass man hört, wie sie beide auch in eine ähnliche Richtung gehen. Die erste Frage ist eine Frage, die die Jünger schreien, mitten im Getöse des Sturms. Da ist es ja nicht leise, wenn so ein Wind geht und wenn die Wellen ins Boot peitschen. Wahrscheinlich haben sie diese Frage sogar geschrien, dass man sie hört. Vielleicht sogar mehrere miteinander. Die Frage, die sie im Sturm rufen, ist: Was ist denn das für einer? Wie kann es dem denn egal sein, wenn wir umkommen? Die zweite Frage, die stellen die Jünger dann, als es ganz still geworden ist. Das heißt in dem Predigtext, eine tiefe Stille tritt ein. Und jetzt reden die Jünger ganz vorsichtig. Vielleicht flüstern sie diese Frage sogar. Es ist jetzt still geworden. Und jetzt müssen sie noch leiser reden, denn sie wollen eigentlich gar nicht, dass Jesus diese Frage hört, die sie sich selber stellen, denn sie fürchten sich ein wenig. Die Frage in der Stille lautet, was ist denn das für einer, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das sind beides Fragen, die eigentlich auch unsere Fragen sein könnten. Und vielleicht haben Sie ja so eine ähnliche Frage auch schon mal gestellt an Jesus oder vielleicht über Jesus gedacht. Also ich bin ganz sicher, dass die erste Frage heute noch ganz oft Menschen Jesus an den Kopf werfen und auch ganz laut. Und wir vielleicht auch. Wenn unser Leben so wie ein Fischerboot in Turbulenzen gerät, wenn es auf einmal hoch und runter geht und wenn es nicht mehr so ruhig vorwärts geht wie bisher, wenn die Wellen über uns hereinbrechen, wenn wir der Gefahr selber nicht mehr gewachsen sind, dann rufen wir das vielleicht auch mal. Jesus, sag mal, schläfst du eigentlich? Wir haben Sorgen in unserem Leben. Da gibt es zum Beispiel die Sorge, wie sich die Natur verändert oder das Klima verändert. Das ist so wie eine Welle, die über uns reinrauscht in unser Lebensboot. Einfach so wusch. Oder wie es in der Politik weitergeht, wenn auf einmal ganz viele was zu sagen haben, die populistisch reden, die an sich denken, die sich selber zuerst für das Wichtigste halten. Das ist auch so eine Welle, wusch, einfach in unser Leben rein. Oder wenn wir sehen, was es an Gewalt gibt in der Welt, nächste Welle. Dann hören wir von Kriegen oder wir hören vielleicht schon gar nicht mehr von den Kriegen, die es in Afrika und sonst in manchen Ländern gibt, die nächste Welle, die uns überrollt. Dann hören wir, dass Menschen sogar aus religiösen Gründen andere töten. Das ist wieder so eine Welle, die uns trifft. Wir hören von Ungerechtigkeiten, die es in der Welt gibt und die wir auch nach Jahrzehnten und nach Jahrhunderten nicht in den Griff bekommen. Nächste Welle. Wir hören von Ausbeutung. Und diese Welle trifft uns eben auch. Wenn wir in unser Land sehen oder in unsere Gesellschaft, dann kann man sagen, wo sind denn die Werte, die noch wichtig waren, die uns Sicherheit geben? Moralische Werte, was ist mit der Sexualmoral geworden? Nächste Welle, die über unser Leben hereinbricht. Was ist mit Betrug in Beziehungen? Was ist mit Abtreibungen? Das ist auch so eine Welle. Unter der Fahne der Selbstbestimmung werden wehrlose Menschen getötet. Das sind doch alles Wellen, die unser Boot füllen und die uns zum Kentern bringen wollen. Oder vielleicht auch die ganz persönlichen Wellen, wie eine Krankheit, die uns ins Leben spült oder ein Streit. Oder wenn wir als Kirche denken, wenn unser Kirchenschiff droht unterzugehen, so wie die Titanic, und wenn es nicht so unsinkbar ist, wie wir vielleicht gedacht haben, wenn unsere Welt in Schieflage geraten ist, dann rufen wir diese Frage von den Jüngern, dann schreien sie wir sie in den Sturm. Sag mal, schläfst du denn eigentlich? Wie kannst du das denn zulassen? Wie kannst du uns denn allein lassen in all dem, mit jeder neuen Welle? Ist dir egal, wenn wir alle miteinander untergehen oder vielleicht gehst du damit selber auch unter? Vielleicht würden wir es Jesus nicht so sagen. Vielleicht sagen sie das Jesus nicht so im Gebet. Aber vielleicht, ich bin fast sicher, dass es ein Gedanke ist, der auch hinter mancher Bitte steckt, die wir formulieren. Dass wir im Hinterkopf denken, warum tut er denn nichts oder warum tut er noch nichts? Warum lässt er das zu? Schläft Gott? Oder vielleicht denken wir manchmal auch, ach ja, ich würde auch gern wie du die Augen einfach zumachen können vor allem dem, was in der Welt passiert und einfach die Welt alleine toben lassen. Wäre vielleicht schöner. Die Jünger kämpfen in diesem Boot ums Überleben. Sie haben Angst, dass in dieser Nacht auf dem See Genezareth, dass sie da untergehen. Das steht ihnen ins Gesicht geschrieben, der drohende Tod. Sie tun ja, was sie können. Und dann sehen sie Jesus da liegen, der im Chaos schläft. Und jetzt sagen die Jünger eben nicht, Mensch, der hat ja die Ruhe weg. Ist ja beeindruckend, wie kann man so geborgen da liegen bleiben? Wie kann man so eine Geborgenheit in Gott erfahren, dass sogar Stürme und Todesnot einen nicht mehr aufschrecken? Das wäre ja fast so ein bisschen was, wie wenn man Jesus dafür bewundert. Aber ich höre da wenig Bewunderung in der Frage von den Jüngern. Ich höre da vielmehr die Angst, die da drin steckt. Und vielleicht auch die Ehrlichkeit, denn wenn wir die Frage angucken, was sie denn da genau fragen, dann sagen die Jünger, wie es ihnen geht. Die Jünger sagen ja, Lehrer, macht's dir gar nichts aus, dass wir hier umkommen. Die Jünger fragen im Grunde eigentlich, interessiert dich unser Untergang gar nicht? Das ist eine Form, eine bestimmte Form der Theodizee-Frage. Die Theodizee-Frage ist ja die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und diese Frage, die die Jünger stellen, ist eine besondere Form, weil es da um die Beziehung geht. Ist es dir eigentlich egal, Jesus? Geht es an dir vorbei? Das ist schon eine Vermutung, eine mögliche Antwort auf die Frage, warum Gott Leid zulässt, die die Jünger da mitstellen. Vielleicht ist es ihm ja egal. Ist fast schon wie ein kleiner Vorwurf, den sie da in die Frage mit eingebaut haben. Was ist denn das für einer, dem wir danach folgen, aber dem es scheinbar egal ist, wenn unser Leben ins Schlingern gerät? Was ist denn das für ein Lehrer, der schläft, während seine Jünger dafür sorgen, dass sie nicht über Bord gehen? Was ist denn das für ein Christus, dem wir nachfolgen, dem wir unser Leben gegeben haben, auf den wir hoffen, aber wenn es hart auf hart kommt im Leben, dann kommt es uns so vor, als würde er überhaupt nicht reagieren. Ich merke, dass die Frage schon relativ nah auch an dem ist, was ich manchmal selber denke, wenn Jesus nicht reagiert oder nicht so, wie ich mir es wünsche. Es geht in der Frage nicht nur um die Notsituation, sondern es geht in der Frage der Jünger auch um die Beziehung, die sie zu ihm haben. Das geht um den Glauben. Es geht darum, ob wir ihm vertrauen und er uns. Und es geht auch in der Geschichte um den Glauben. Jesus sagt später in der Geschichte zu den Jüngern, warum seid ihr denn so ängstlich, habt ihr noch keinen Glauben? Das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass Jesus das fragt. Also warum man ängstlich sein kann, wenn die Wellen das Boot füllen, und so heißt es da ja, gell? Das Boot ist schon fast voll, ist doch wohl klar, dass man da ängstlich sein kann. Und die Frage, warum sie keinen Glauben haben, ist auch verwunderlich. Die sind doch mit Jesus unterwegs, so wie wir mit Jesus unterwegs sind. So wie wir, die werden Jesus glauben. Und die Jünger wissen ja, dass sie Jesus mit im Boot dabei haben. Nur macht sie das halt nicht ruhig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir wissen, dass wir Jesus mit im Leben dabei haben, weil uns das zugesagt worden ist in der Taufe und weil wir das im Glauben annehmen, dann macht uns das auch nicht in jeder Situation ruhig und entspannt. Manchmal kann man trotzdem mit dem Leben durcheinander kommen. Manchmal kann man trotzdem in Angst geraten, obwohl man Jesus mit dabei hat. Die Jünger machen doch genau das, was wir in der Not auch mitmachen. Die gehen zu Jesus in ihrer Not, die wecken ihn auf. Und trotzdem sagt Jesus, habt ihr immer noch keinen Glauben. Ich hätte jetzt gedacht, keinen Glauben, das haben doch eher die, die Jesus schon lange aus ihrem Boot ausgeladen haben. Die gesagt haben, wir fahren lieber ohne dich. Eigentlich sind das doch die, die keinen Glauben haben, oder? Oder keinen Glauben, das sind doch eigentlich eher die, die in der Not nicht nach Jesus fragen, sondern versuchen, die Lage selber in den Griff zu bekommen, ohne ihn, oder? Was ist denn dieser Glaube, den Jesus bei den Jüngern vermisst? Haben sie vielleicht einfach zu wenig vertraut? Das könnte man ja sagen. Sie haben ihn dabei, aber sie vertrauen zu wenig auf ihn. Es ist interessant, ich habe einige Auslegungen zu dieser Geschichte gelesen, jetzt im Laufe der Woche, und ganz viele machen das zu der zentralen Aussage, zu der zentralen Botschaft von dieser Geschichte. Die Jünger hätten mehr vertrauen müssen, hätten sich mehr klar machen müssen, dass Jesus mit dem Boot ist. Und ich habe im Laufe der Woche gemerkt, irgendwie ist mir das nicht genug. Ich will mich heute nicht auf die Kanzel stellen und euch sagen, ihr müsst halt mehr vertrauen, stärker Vertrauen haben als die Jünger. Strengt euch an im Glauben, wenn es im Leben nicht so läuft. Das wäre mir irgendwie zu wenig an Botschaft heute. Und ich frage mich echt auch, ob Jesus von den Jüngern tatsächlich erwartet hätte, dass sie in dem Sturm einfach ruhig bleiben, so wie er. Dass sie sich vielleicht zu ihm schlafen legen. Erwartet das wirklich? Erwartet er von uns, dass wir in Krankheitszeiten oder in Ehekrisen oder in Situationen, in denen unsere Kirche in Schwierigkeiten steckt oder unsere Welt, dass wir das sagen, ja, wir sind ja in Jesus, wir vertrauen ja, also mal ganz locker bleiben und so die Sorgen wegdrängen. Ist das nicht eine viel zu schwere Forderung oder vielleicht auch eine, die unehrlich ist irgendwie, weil man die Angst damit ja nicht los wird, wenn man sie wegschiebt? Also natürlich heißt Glaube schon, dass man Jesus in der Not ganz besonders vertraut. Aber nur weil man sich besonders anstrengt zu vertrauen, geht die Not ja nicht weg. Und auch die Sorgen und die Ängste in uns werden dann nicht einfach gelöscht, wenn wir uns anstrengen zu vertrauen. Nein, ich glaube, der Glaube, der Jesus bei den Jüngern vermisst, ist nicht, dass sie noch mehr Vertrauen aufbringen müssen. Der Glaube, der ihnen fehlt, der ist, dass sie ihn noch nicht richtig kennengelernt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Der Glaube, der ihnen fehlt, ist, dass sie ihn noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Wenn wir die beiden Fragen, die die Jünger stellen, ein bisschen genauer ansehen, dann entdecken wir das. Da fragen die Jünger im Sturm, was ist denn das für einer? Ist ihm egal, dass wir umkommen? Oder vielleicht wäre jetzt in dem Fall die ältere Luther-Übersetzung noch deutlicher, wo es heißt, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Die Jünger, die vertrauen schon auf Jesus. Aber sie kennen ihn bisher nur als ihren Lehrer, als den Rabbi, als ihr Vorbild vielleicht, als beeindruckender Prediger ganz sicher auch, als einer, der das Leben von Menschen verändert. So kennen sie ihn, aber als sie kennen ihn noch nicht, als der Erlöser. Als der, der sie aus dem Verderben rausreißt. So kennen sie ihn noch nicht. So können sie ihn auch noch gar nicht kennen. Sie kennen ihn noch nicht als den Retter aus der Verdammnis, als der, der ihnen ein ewiges Leben gibt. Sie fragen ihn in dem Boot um Hilfe, aber sie wissen noch nicht, dass er sie nicht nur durch diesen Sturm durchbringt, sondern dass er sie befreit. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Es steckt ja fast schon so ein bisschen was wie Ironie in dieser Frage drin, dass die Jünger fragen, ob es ihm egal ist, dass sie verderben. Sie fragen den Gott, der sich klein gemacht hat, ja, der auf das ganze Göttliche verzichtet hat, der in die Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist und der später die Schmerzen auf sich nehmen wird und die Folter und sogar den Tod und das Kreuz auf sich nehmen wird für sie, der alles das für sie tut, den fragen sie, ob sie ihm egal sind. Nee, er macht ja alles das gerade, weil wir ihm nicht egal sind. Wir sind ihm nicht egal. Genau alles das, dass wir zugrunde gehen, das verhindert er ja, der Erlöser. Deshalb ist er ja in die Welt gekommen. Aber so erkennen ihn die Jünger noch nicht. Das ist der Glaube, der ihnen fehlt. Der Glaube, dass Jesus sie erlöst aus dem Verderben. Das ist mehr als darauf zu vertrauen, dass Jesus hilft. Und jetzt können wir auch die zweite Frage nochmal mit reinholen. In der Stille, nachdem Jesus die Stürme gestillt hat, zur Ruhe gerufen hat, da kommen sie dem nämlich ein bisschen auf die Spur, wer Jesus tatsächlich sein könnte. Jetzt fragen nämlich die Jünger, was ist denn das für einer, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Jetzt merken sie, dass Jesu Macht viel größer ist, als sie gedacht haben. Das haben sie nicht erwartet, als sie ihn geweckt haben, dass der hinsteht und den Sturm einfach mal zur Ruhe ruft. Sie haben erwartet, dass er ihnen hilft, dass er sie durch den Sturm durchbringt, aber nicht, dass er den Sturm einfach beseitigt. Sie merken, dass seine Hilfe eine viel größere ist, als ihnen beim Wasserschöpfen zu helfen. Sie lernen ihn in dieser Nacht ein Stückchen mehr kennen. Die Jünger, die vertrauen nicht zu wenig, das ist nicht der Glaube, der ihnen fehlt. Das würde ich ihnen nicht unterstellen. Sie vertrauen nur noch nicht auf Christus als den Retter und als den Herrn der Schöpfung, weil sie ihn so noch nicht kennengelernt haben. Dem Glauben haben sie noch nicht, so sagt Jesus ja, noch nicht. Der kommt, der Glaube, den werden sie haben, aber an der Stelle haben sie ihn noch nicht. Der muss erst wachsen. Liebe Gemeinde, ein bisschen ist es mit unserem Glauben auch so. Wenn wir unseren Glauben leben, aus der Taufe leben, aus dem Zuspruch leben, dass da eine Beziehung ist, dass Gott in unserem Leben mit dabei ist, da wird Glaube geweckt. Und wir können darauf antworten mit dem Bekenntnis, dass wir sagen, jawohl, ich will mit diesem Jesus leben. Ich will ihn in meinem Lebensboot mit dabei haben. Ich will ihm vertrauen, das können wir machen. Aber damit ist unser Glaube noch nicht komplett. Beziehung mit Jesus leben heißt, dass man ihn immer mehr, nach und nach, noch mehr kennenlernt. Dass wir ihn als Erlöser, als Retter kennenlernen. Dass wir verstehen, dass er der Herr über aller Schöpfung ist, dass seine Macht vielleicht noch viel größer ist, als wir es uns jetzt denken. Jesus erkennen, das ist das, was im Glauben passiert. Und wahrscheinlich ist man nie fertig damit. Wahrscheinlich entdecken wir Jesus immer noch mal mehr, dass er immer noch mal größer ist. Ich möchte nicht, dass wir als Getaufte so leben, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir es ja. Jetzt ist es gut, dass wir Jesus dabei haben im Leben. Gut, wenn er im Chaos schläft, dann wissen wir auch nicht so genau. Vielleicht interessiert er sich nicht dafür, was wir durchmachen. Viele leben Glaube heutzutage so. Es ist gut, dass man Jesus als Helfer im Boot dabei hat. Das kann ja kein Fehler sein, ja, dass man Jesus mit ins Boot nimmt. Aber sie kennen ihn noch gar nicht richtig. Das ist schon Glaube, aber es ist noch kein richtiger, vollständiger Glaube, weil man Jesus erst als den erkennt nach und nach, wer er wirklich ist. Als Getaufte gilt uns das schon, dass wir durch den Tod Jesu hindurchgerissen sind, dass wir durch seine Auferstehung in ein ewiges Leben auftauchen, weil er der Erlöser ist, weil er der Herr auch über die Mächte ist, die uns übermächtig erscheinen. Jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, dass wir getauft sind, dann heißt es für uns auch, dass Jesus uns aus der Hand von Tod und Wellen und Mächten schon längst rausgerissen hat. Darauf dürfen wir vertrauen. Nicht unser Vertrauen auf uns selber oder dass unser Vertrauen stark genug ist, macht uns ruhig in den Stürmen unseres Lebens. Ich glaube, da würden wir oft an unsere Grenzen kommen. Aber das Vertrauen, dass wir in Christus den Erlöser haben, den Herrn über alle Welt, dass wir ihn auch im Sturm mehr kennenlernen, das ist der Glaube, von dem Jesus spricht. Deshalb können wir das singen, was wir vor der Predigt so fröhlich gesungen haben. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Das können wir nicht singen, weil wir kräftig gegen alle Schwierigkeiten auf Jesus vertrauen oder ihm zum Trotz anglauben, sondern wir können das singen, weil er der Erlöser ist. Weil er uns ein ewiges Leben geschenkt hat, ein heiles Leben. Wir dürfen glauben an einen Jesus, der weit mehr regiert, als wir vielleicht momentan auf unserem schaukelnden Boot im Blick haben. Wir sind so ähnlich wie Kinder, die nach und nach lernen, wer dieser Gott ist, auf dessen Namen wir getauft sind. Wir sind dann noch nicht am Ende. Jesus ist größer und das ist unsere Aufgabe, ihn auch immer mehr zu entdecken. Und weil wir das tun, deshalb ist es auch immer unsere Aufgabe, dass wir ihn nicht nur bitten, dass er uns beisteht, sondern dass er die Welt erlöst von allen ihren Stürmen. Dass er sich als Herr der Welt zeigt, als der er wirklich ist. Ich habe einen Satz gelesen diese Woche, bin ich hängen geblieben, der hieß: Dem Herrn der Schöpfung, dem Wind und Wellen gehorchen, dem werden auch Kernenergie und das Klima gehorchen. Da habe ich gedacht, das kann man eigentlich nur glauben, wenn man Jesus als den kennengelernt hat, dessen Macht die Naturgesetze übersteigt. Aber wenn man Jesus als diesen Herrn erkannt hat, dann kann man ihn nicht nur darum bitten, dass unsere Welt irgendwie mit den Schwierigkeiten klarkommt, mit den Herausforderungen, mit dem, was auf uns zukommt. Wir bitten ihn nicht nur, dass er uns hilft, durch die Turbulenzen unseres eigenen Lebens durchzukommen, dass er uns die Kraft gibt, dass wir es hinbekommen. Das ist schon auch wichtig, aber das ist noch nicht alles, was wir beten können. Wenn wir Jesus besser kennen, dann können wir ihn darum bitten, dass er die Welt erlöst und dass er uns erlöst, dass er uns befreit aus dem Chaos. Wir können ihn bitten, dass er uns eine Ruhe schenkt, die uns zeigt, dass seine Macht viel weiter geht, als wir das sehen, wenn wir in den Wellen stehen. Liebe Gemeinde, ich kann euch heute Morgen keine Antwort auf die Frage geben, warum Gott Leid zulässt. Das der Welt oder auch das persönliche Leid. Und vielleicht ist diese Frage jetzt noch viel schwieriger. Weil wenn man nämlich weiß, dass Jesus der Herr der Welt ist, dessen Kraft alle anderen Mächte übersteigt, wenn er doch dieser mächtige Herr ist, dann fragt man vielleicht noch viel intensiver, warum lässt er denn dann diese Wellen und den Sturm zu, wenn er es doch ändern könnte? Darauf habe ich heute keine Antwort. Das bleibt offen. Aber ich kann dir sagen, dass es Jesus nicht egal ist, dass wir Menschen uns in den Untergang manövrieren oder dass wir Stürmen ausgesetzt sind. Ich kann euch sagen, dass er den Sturm bereits besiegt hat, der uns auf ewig ins Verderben gestürzt hätte. Vielleicht ist eine der beiden Fragen von den Jüngern auch deine ganz persönliche Frage. Vielleicht schreist du im Sturm, Jesus, sag mal, schläfst du? Bin ich dir eigentlich egal? Dann stell diese Frage, denn es ist völlig okay, diese Frage Jesus zu stellen. Wende dich an Jesus, so wie es die Jünger getan haben, und weck ihn. Aber bitte weck ihn nicht nur als Hilfskraft und denk nicht, dass du es letztlich dann doch selber hinbekommen musst, sondern frag ihn dann auch mit, wer bist du eigentlich wirklich? Und vielleicht ist aber auch deine Frage die zweite. Vielleicht fragst du ganz vorsichtig und vielleicht sogar überrascht von der Größe Jesu und etwas ängstlich in der Stille, wer ist dieser Jesus eigentlich, dem Wind und Wellen gehorchen? Dann stell diese Frage und frag genau da weiter, was bist du denn noch für mich? Lass mich dich mehr kennenlernen. So oder so, leb aus der Taufe, aus dem Glauben, leb mit Jesus und lerne ihn immer mehr kennen. Amen.